Hinschauen. Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Podcast-Reihe Hinschauen. Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Mein Name ist Maria Lau und ich leite die Stabsstelle Gleichstellung und Diversität an der Johannes-Gutenberg-Universität. Zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Schmidberger spreche ich heute mit Expertin der Mainzer Fachstelle über das Thema sexualisierte Belästigung und Gewalt. Bei uns sind Annette Diehl und Sabine Wollstetter vom Frauennotruf in Mainz. Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir Personen unterstützen, die in ihrer Führungsrolle oder in ihrem Beratungsalltag an unserer Universität von betroffenen Personen um Hilfe ersucht werden. Warum diese Podcast-Reihe? Sexualisierte Belästigung und Gewalt kommt leider auch an Universitäten vor. Die UNICEF-Studie, die mit mehr als 42.000 Antworten die größte mehrsprachige Umfrage ist, die bisher im europäischen Forschungsraum durchgeführt wurde, ergab, dass fast jede dritte Person in ihrer Einrichtung sexuelle Belästigung erlebt hat, während 6% der Betroffenen körperliche Gewalt und 3% sexuelle Gewalt erlebt haben. Das ist erschreckend und deswegen ist es wichtig, aktiv dagegen vorzugehen. Neben der Unterstützung und dem Schutz betroffener Personen geht es vor allen Dingen auch um Prävention. Liebe Steffi, die Idee für diese Podcast-Reihe hattest du. Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was dein Gedanke dahinter war?
Liebe Maria, danke für die Überleitung sozusagen und die Nachfrage. Ja, genau. Mein Name ist Stefanie Schmidberger. Ich bin Referentin für Chancengleichheit in der Stabsstelle Gleichstellung und Diversität der Uni Mainz und hatte die Idee deshalb, weil letztes Jahr eine Kollegin auf mich zukam, die im Grunde von Hörensagen über Dritte, über Vierte, von einem Fall von sexueller Belästigung, es wurde an sie herangetragen. Und sie hat mich gefragt, was man denn da tun könne und welche Dokumente es gibt, welche Unterlagen. Und im Zuge dessen, dass wir uns unterhalten hatten, weil sie auch ganz konkret nachgefragt hat, in dem Falle, dass sie Vorgesetzte oder welche Rolle sie als Vorgesetzte spielen würde, kam mir dann die Idee, das Ganze mit einem Podcast aufzuarbeiten, weil ich es für mich charmant fand, falls man das Wort charmant überhaupt in dem Zusammenhang gebrauchen kann. Aber ich fand die Idee interessant zu sagen, okay, wir bieten diese Informationen und wir bieten eben ganz viele Informationen nicht nur auf der Webseite an oder in Broschüren. Also das Thema Lesen ist ja sehr präsent. Wir verbringen sehr viel Zeit am Computer. Und von daher fand ich es spannend zu sagen, wir arbeiten dieses Thema auf und können die ganzen Informationen, die wir haben und die Gespräche, die schon geführt worden sind, eben auch aufzeichnen und in irgendeiner Weise als zum Abspielen nehmen. Und von daher sprang die Idee dann über, als wir uns über das Thema unterhalten hatten. Und so kam das Thema Podcast-Reihe auf.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Das deckt sich auch mit dem, was ich in meinem Beratungsalltag so erlebe, wenn ich mit Führungskräften über das Thema spreche, dass ganz oft auch niedrigschwellige Informationen vonnöten ist einfach. Nun zurück zu unserer Podcast-Folge. In dieser ersten Folge möchten wir uns jetzt deshalb nämlich zunächst einmal mit der Frage auseinandersetzen, was sexualisierte Belästigung überhaupt ist. Liebe Annette, liebe Sabine, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Könnt ihr euch und eure Arbeit den ZuhörerInnen vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch auch für die Einladung und die Möglichkeit für uns, auch über dieses Thema zu sprechen. Das ist uns immer ganz wichtig und wir freuen uns, wenn Institutionen auf uns zukommen, um sich auch für das Thema zu öffnen. Danke auch an dieser Stelle schon mal an alle Zuhörenden, die bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dazu zu arbeiten und ins aktive Tun zu gehen. Mein Name ist Sabine Wollstetter. Ich bin seit 4 Jahren jetzt Mitarbeiterin im Frauennotruf Mainz und...
Mein Name ist Annette Diehl und ich bin seit 36 Jahren beim Frauennotruf Mainz.
Genau, vielleicht einfach erstmal auch zu unserer Arbeit. Frauennotruf Mainz, Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt. Was bedeutet das eigentlich konkret? Was machen wir? Wer kann sich an uns wenden? Wir sind, wie schon gesagt, eine Fach- und Beratungsstelle zum Thema. Das heißt, wir beraten insbesondere Frauen und Mädchen ab 12 Jahren sowie seit diesem Jahr im März auch Transpersonen und Männer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir beraten aber auch deren Angehörige, Bezugspersonen, Fachkräfte und Teams zu dem Thema, genauso wie Institutionen. Unser Beratungsangebot erstreckt sich über das ganze Feld der sexualisierten Gewalt. Das ist ja für viele nicht immer ganz klar, was ist eigentlich damit gemeint, was fällt alles darunter. Für uns bedeutet sexualisierte Gewalt als so überstehender Begriff Beispiele von Sexismus, also auch sexualisierter Diskriminierung, sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, was viele jetzt häufig unter dem Begriff Catcalling kennen, sexuelle Belästigung am Arbeits- und Ausbildungsplatz, genauso wie im Hochschulkontext, worüber wir heute ja auch sprechen wollen. Sexueller Missbrauch in der Kindheit ist auch ein Thema, was häufig bei uns benannt wird, genauso wie partnerschaftliche Gewalt, das heißt Beispiele zum Thema Stalking. Wir haben aber auch immer wieder Anfragen und in letzter Zeit auch häufiger Beispiele zum Thema sexualisierte digitale Gewalt, also im Internet, genauso wie natürlich strafrechtlich relevante Themen, also sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, wo Betroffene unsicher sind und Hilfe brauchen. Genau, das heißt, wir beraten die Person erstmal, wir begleiten aber auch und unterstützen bei Fragen zum Beispiel, wie stelle ich eine Anzeige oder nicht, wie gehe ich damit um, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit an eine geeignete Therapeutin, einen Therapeuten zu vermitteln, wo bekomme ich vielleicht auch rechtliche Unterstützung, also auch die Weitervermittlung in die Rechtsberatung ist eins der vielen Anliegen. Aber auch wenn zum Beispiel ganz akute Gewalt passiert ist, danach zu schauen, wo finde ich medizinische Versorgung, wo bekomme ich sofort akut Hilfe. Wir begleiten darüber hinaus auch zur Polizei zum Beispiel oder zum Gericht im Rahmen der psychosozialen Prozessbegleitung. Genau, heute soll es ja aber viel mehr um auch das Thema sexuelle Belästigung im Arbeitskontext gehen. Und da würde ich gerne sozusagen die Überleitung bieten zu dem anderen Bereich, den wir machen, neben der direkten Unterstützungsarbeit, und zwar die Fortbildungspräventionsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, weil wir einfach immer wieder merken, sexualisierte Gewalt, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, es ist einfach auch ein strukturelles Problem und dass wir da auf ganz anderen Ebenen nochmal aktiv werden müssen. Und ich schaue jetzt schon mal rüber zu meiner Kollegin Annette Diehl, weil eins unserer, ich sag mal fast schon Herzensthemen ist ja der Bereich sexuelle Belästigung im Arbeitskontext. Und da haben wir auch auf Bundesebene schon ganz viel gemacht. Genau, aber Annette, vielleicht gebe ich einfach an dich weiter.
Ja, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Wir arbeiten schon sehr, sehr lange zu diesem Thema. Richtig Fahrt aufgenommen hat es jedoch eigentlich mit der Kampagne MeToo, die aus den USA rübergeschwappt ist. Und da hat unser Bundesverband Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen in der Arbeitsgruppe Make It Work die Chance ergriffen und ein Bundesprojekt gestartet. Und wir als Fachstelle hier in Rheinland-Pfalz haben uns beworben und waren dann Teil dieser Arbeit als Modellregion in einer Projektphase von 2 Jahren. Und haben da noch mal ganz anders eben diesen Bereich aufbauen können. Wir haben dann die Arbeit verstetigt, nachdem leider die Modellphase vorbei war und sind sozusagen aus Make It Work zu It Works gekommen und heißen jetzt It Works in Rheinland-Pfalz gegen sexualisierte Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz. Und in diesem Rahmen machen wir eben das, was meine Kollegin Sabine gerade schon vorgestellt hat, nämlich nicht nur die Beratungsarbeit mit Betroffenen von sexualisierter Diskriminierung am Arbeitsplatz, sondern eben auch die Fortbildungs- und Weiterbildungsarbeit zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das Thema Prävention, aber auch ja, überhaupt zu wissen, wovon rede ich, was ist das? Und ich glaube, dass da noch ganz viel, ja, sagen wir mal, Weiterbildungsbedarf besteht. Liebe Annette, ich habe dich in einem Workshop unseres Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung kennengelernt, der sich eben genau mit diesem Themenbereich befasst. Und war ziemlich beeindruckt von einer Übung, die du mit uns gemacht hast, zur Einschätzung bestimmter Verhaltensweisen vor dem Hintergrund, ob diese bereits Belästigung sind oder nicht. Könntest du uns da ein paar Beispiele mal nennen?
Ja, gerne, weil dieses Barometer, was wir ganz oft als Einstieg in die Fortbildungsarbeit nehmen, ist natürlich gedacht, um der Frage nachzugehen, über was sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und zwar gibt es starre Gesetzestexte, die das genau definieren, aber im Arbeitsalltag, in der Praxis, ist es doch deutlich, dass es viele empfinden, als gäbe es eine Grauzone. Und zum Beispiel ein Beispiel ist eine Situation, die ich dann vorstelle und alle stellen sich auf dem Barometer auf. Herr Meier hilft Frau Müller aus dem Mandel und sagt dabei grinsend zu den anderen Personen im Team, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, Frauen ausziehen. Ist das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Ja, eher ja, weiß nicht, eher nein, nein. Das ist das Barometer. Und tatsächlich stehen in unseren Fortbildungen die Menschen, die daran teilnehmen, von ja bis nein über das ganze Barometer verteilt. Dasselbe ist zum Beispiel, wenn ich die Situation darstelle, Herr Müller trifft Frau Meier im Flur und sagt, du hast aber heute ein schönes Kleid an, das steht dir richtig gut. Und Frau Müller sagt, ja, das ist auch im Moment mein Lieblingskleid. Auch da, wo eigentlich, so wie ich das darstelle, es sich so anhört, als wäre es so, dass beide einverstanden sind, auf Augenhöhe reden und es überhaupt kein Problem gibt, stellen sich die Menschen im Barometer von Ja bis Nein auf. Warum? Weil es nämlich ganz unterschiedliche Einstellungen dafür gibt. Also viele sagen, das ist doch ein Kompliment, die sind auf Augenhöhe, alles in Ordnung. Aber es gibt auch welche, die sagen, genau so fängt sexuelle Belästigung an, dass es eine Bemerkung über einen Körperteil oder über ein Kleidungsstück gibt und das ist das Einfallstor für eben das Problem sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und diese Übung allein macht deutlich, wie wichtig ein Austausch ist und wie wichtig genaue Kommunikation ist, Begriffsdefinitionen und alles, was darauf eben folgen muss.
Darf ich da kurz eine Nachfrage stellen? Weil du ja auch sagst, die Menschen stellen sich ganz unterschiedlich auf innerhalb dieses Barometers. Und ich meine, in der letzten Zeit bekommt man ja häufiger mit so diese Standardfrage mit, was darf ich denn überhaupt noch? Darf ich denn der Kollegin oder ich als Frau darf ich einer Kollegin sagen, oder Maria, ne? Wir nehmen es als Beispiel. Oh Maria, du hast heute ein tolles Kleid an, ein tolles Oberteil. Wie fange ich denn an, diese Nuancen rauszufühlen, ob ich ihr jetzt damit zu nahe trete oder nicht zu nahe trete? Also gibt es da eine Empfehlung von euch zu sagen, okay, ich muss mich komplett zurückhalten oder einfach fragen, ist das okay, dass ich dir ein Kompliment gebe? Gibt es da was, was ihr rausgeben würdet oder eine Empfehlung?
Also unsere Empfehlung ist im Grunde tatsächlich Achtsamkeit. Grenzachtende Arbeitsatmosphäre, respektvoller Umgang und zwar insbesondere am Arbeitsplatz. Es gibt nochmal einen Unterschied, ob ich im Privatleben jemandem ein Kompliment mache oder ob ich das auf dem Arbeitsplatz mache. Also nicht nur die Beziehungen sind unterschiedlich, auch das Machtgefälle, die Hierarchieebenen, aber auch die Einschätzung. Wir haben ja alle verschiedene Faktoren, die wir zu Hilfe nehmen, um einzuschätzen, wie ist diese Situation gerade gestaltet, wie weit mache ich Nähe oder Distanz auf. Und da ist eben tatsächlich das Zauberwort grenzachtender Umgang und respektvolle Arbeitskultur.
Danke dir.
Ja, danke dir auch von meiner Seite. Das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der wir uns häufig auseinandersetzen, wenn wir darüber in unserem Kontext hier sprechen. Du hattest jetzt zwei Beispiele gebracht, in denen die betroffenen Personen Frauen waren. Ich würde gerne mal nachfragen. In meiner Beratung ist es so, dass sich Menschen jeden Geschlechts mit dem Thema bei mir melden. Was ist da eure Erfahrung? Wer ist besonders häufig von sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt betroffen?
Da kann ich gerne was zu sagen. Also es ist tatsächlich so, dass aus der Erfahrung unserer Beratungsarbeit insbesondere Frauen betroffen sind. Das sind zumindest die bei uns am häufigsten in die Beratungsstelle kommen. Das liegt natürlich wahrscheinlich auch an unserem Institutionsnamen Frauennotruf. Das signalisiert vielleicht erstmal für viele, dass wir eine Einrichtung vor allem für Frauen sind. Aber tatsächlich ist es auch so, entgegen der Studienergebnisse, dass zum Beispiel sexuelle Belästigung häufig auf der gleichen Stufe stattfindet, also durch den Kollegen, die Kollegin, melden sich bei uns Frauen, die Übergriffe zum Beispiel durch höherrangige Personen, also die Führungskraft, den Teamleiter oder ähnliches, bekommen. Genau, und auch dazu gibt es ja sehr viele Studienergebnisse. Vielleicht können wir die auch irgendwo nochmal verlinken an der Stelle, dass zum Beispiel auch Transpersonen ganz häufig von sexueller Belästigung betroffen sind, aber natürlich auch Männer. Also Männer viel häufiger nochmal auch von verbaler sexueller Belästigung betroffen sind als zum Beispiel von körperlicher sexueller Belästigung. Oder aber auch Männer, die anders gelesen werden. Homosexuelle Männer zum Beispiel sind nochmal anders betroffen als heterosexuelle Männer. Vielleicht, weil sie irgendwie feminin gelesen werden oder eingeordnet werden und dann sozusagen weitere Einflussfaktoren, das, was meine Kollegin Annette eben gerade auch schon gesagt hatte, damit reinspielen in diese Situation. Und genau.
Vielleicht darf ich da gerade noch mal kurz anfügen. Also es gibt natürlich unsere Einrichtung, die einen bestimmten Prozentsatz, was die Geschlechter betrifft, vorhält. Aber alle Studien der letzten vielen Jahre, ich bin ja jetzt schon eine alte Häsin in diesem Gebiet, von daher kenne ich unendlich viele Studien. Die letzte größere Studie war von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, nämlich 2019. Und alle diese Studien sagen tatsächlich, es sind insbesondere Frauen betroffen, nämlich zu 90%, aber eben auch Transpersonen und andere marginalisierte Gruppen und auch Männer, wobei diese tatsächlich auch nochmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz anders einschätzen, weniger mit Angst und Furcht reagieren und oftmals die gleiche Handlung auch anders einschätzen als Frauen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Das deutet nämlich auch nochmal darauf hin, wie das Machtgefälle in unserer Gesellschaft, was die Geschlechter betrifft, aufgestellt ist. Und tatsächlich, wenn wir jetzt gerade bei Geschlechtern sind, die Studien haben auch gezeigt, dass in der Regel die Übergriffigen männlich sind.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man denn überhaupt was zum Thema Täterinnen, Täter sagen kann, ihr uns dazu auch was erzählen könnt.
Genau, das ist auch so, dass tatsächlich die übergriffigen Personen, wie wir sie gerne nennen, weil manchmal sind es vielleicht gar nicht direkt Täter oder TäterInnen, sondern dass wir einfach da gerne auch von übergriffigen Personen sprechen. Auch da ist es so, dass die Studien sehr eindeutig sind. Die meisten sind Männer, selbst wenn sich die Übergriffigkeit gegenüber Männern zeigt. Also auch da ist es so, dass Männer durch Männer sexuell belästigt werden oder aber auch durch geschlechtgemischte Gruppen und dann Frauen vielleicht mitwirken.
Darf ich an der Stelle noch mal kurz was fragen? Könnt ihr was zu den Motiven sagen?
Ja, das können wir ganz gut, weil, und das ist auch an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil es ja, gerade wie wir vorhin gesagt haben, vielen so unklar erscheint und gerade Führungskräfte oft sagen, Mensch, jetzt bin ich so froh, dass wir so ein heiteres Klima bei uns im Team haben. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wenn wir jetzt alles verbieten wollen, das wäre ja irgendwie schade. Es ist aber so, dass in der Regel es gar nicht so ist, dass es eine Unklarheit gibt oder eine Grauzone, sondern die Betroffenen merken sehr deutlich, wenn sie sich herabgewürdigt fühlen, wenn sie sich begrenzt fühlen oder wenn sie sich tatsächlich auch dominiert fühlen. Und das deutet auch darauf hin, dass die Intention der handelnden Person eben nicht ein Kompliment ist, weil das wird oft auch ganz in Ordnung aufgenommen, sondern oft ist eben die Intention tatsächlich, sich zu erhöhen und zum Beispiel auch Konkurrenz auszuschalten, das Gegenüber zu entwürdigen. Und das funktioniert eben mit dem Thema Sexualität, was ja benutzt wird in diesem Moment, um jemand anderen zu entwürdigen, total gut. Weil kein anderes Thema ist so geeignet zu beschämen, eine Mitschuld zu verursachen und Leute wirklich ganz arg zu irritieren. Genau.
Ja, vielen Dank. Du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, die Folgen für Menschen, die eben sexuelle Belästigung oder gar sexualisierte Gewalt erlebt haben, sind gravierend. in einem Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für Arbeitgebende zum Umgang mit sexueller Belästigung heißt es, dass vor allem dann, wenn Betroffene sich eben nicht trauen, das Erlebte anzusprechen, sich zu beschweren oder ja ihre Rechte eben in Anspruch zu nehmen, schlimme physische und auch psychische Folgen zu erwarten sind. Ich finde es total wichtig, eine Kultur zu etablieren, in der solche Erlebnisse, aber auch andere Formen der Diskriminierung ganz offen angesprochen werden können und diese Erfahrungen eben nicht marginalisiert werden. Seht ihr das ähnlich? Oder wie manche eben auch kritisch anmerken, bereiten wir dann Tür und Tor für unbegründete Beschwerden?
Ja, tatsächlich würde ich da gerne drauf eingehen, weil es ist so, dass dieser Mythos um die sogenannte Falschanschuldigung sich immer wieder hält und tatsächlich auch durch alle Betriebe, durch alle Arbeitsbereiche, dass das so eine Sorge zu sein scheint, die ganz viele, vor allem Vorgesetzte, haben. Also auch in unseren Schulungen werden wir immer wieder damit konfrontiert, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn die Betroffene ihrem Vorgesetzten nur eins ausweichen will? Da sagen wir immer wieder, das wird so nicht sein, weil die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und sexueller Belästigung sehr schambesetzt sind. Betroffene fühlen sich ohnmächtig erstmal in der Situation, sind oft vor den Kopf gestoßen, schämen sich, haben aber auch tatsächlich ein fehlendes Selbstvertrauen oder vertrauen auch nicht mehr auf ihr Urteilsvermögen. Vielleicht stellen sie sich dann auch Fragen, habe ich das irgendwie falsch eingeschätzt? Habe ich da vielleicht auch falsche Signale gesendet? Also das sind so Mechanismen, die ganz häufig greifen, dass Betroffene, die im Prinzip die Schuld erstmal bei sich suchen, ne? Und da erstmal bei sich selbst ansetzen, statt zu sagen, okay, nein, da ist mir Unrecht widerfahren. Ja, und deshalb finden wir es auch ganz wichtig, da einfach aufzuklären an dieser Stelle und zu sagen, nein, Schuld tragen immer die übergriffigen Personen, dass das einfach auf jeden Fall gesehen wird. Und genau, ich schaue dich gerade an, Annette, vielleicht magst du noch was ergänzen?
Ja, genau. Ich finde noch mal ganz wichtig zu definieren, was unbegründet bedeutet oder was begründet bedeutet. Weil oft sind es ja die persönlichen eigenen Einschätzungen und Haltungen, die Menschen dazu bewegen zu sagen, das ist kein Thema hier oder das ist unbegründet. Oder es ist eben so, dass eine große Unsicherheit entsteht, ach du lieber Himmel, um was muss ich mich jetzt noch kümmern und wie soll ich da vorgehen? Und vielleicht kann es befreiend sein, wenn wir deutlich machen, es muss nicht ermittelt werden. Wir müssen nicht definieren, was begründet oder unbegründet ist. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was eben definiert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist. Und da werden eben die Handlungen vorgestellt, wie zum Beispiel Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Anbringen von pornografischem Bildmaterial und so weiter. Und wenn das jemand als solches empfindet, dann ist eben die Einmischung, sage ich jetzt mal, begründet, weil jemand sich entwürdigt fühlt. Und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt auch sehr deutlich, das, was eine Person als Würdeverletzung empfindet, das ist eine und nicht, was die Intention der handelnden Person ist. Das heißt, wir nehmen dann sozusagen dem Ganzen den Ermittlungsauftrag, indem wir sagen, Herr Meier, die Frau Müller hat das, was Sie gesagt haben, mit dem Mantel ausziehen, als Würdeverletzung empfunden. Und das ist etwas, was wir ernst nehmen wollen, dass sie sich so gefühlt hat. Wir wollen, dass sie das in Zukunft unterlassen und einen grenzachtenden Umgang sozusagen herstellen. Und dann sind wir als Führungskräfte, als Personen, die verantwortlich sind, befreit von einem sogenannten Ermittlungsauftrag, sondern handeln einfach im Einklang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
Vielleicht auch dazu ergänzend, ob man jetzt sozusagen Tür und Tor für unbegründete Beschwerden öffnet oder bereitet. Es ist ja auch so, dass in den Studien Betroffene dazu schon befragt wurden, was sie eigentlich machen möchten. Und tatsächlich ist es so, dass die Betroffenen sagen, eigentlich möchte ich vor allem Abstand zu dem Belästiger haben. Und sie möchten oft gar nicht eine Beschwerde, also möchten häufig gar nicht zu dem Beschwerdeverfahren greifen, sondern einfach nur, dass die Belästigung aufhört. Und damit vertreten wir auch die Haltung, dass jede Beschwerde erstmal begründet ist. Weil es steht ja ein Gefühl dahinter. Betroffene haben ja ein Anliegen, dass sie sich vielleicht mitteilen wollen, dass sie möchten, dass diese Belästigung aufhört. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, den Raum auch zu geben, erstmal zuzuhören, sich der Sache erstmal anzunehmen und auch noch gar nicht direkt zu bewerten oder noch gar nicht direkt in so eine Klärungssituation zu gehen oder den Fall zu prüfen.
Ja, danke schön. Das finde ich einen super wichtigen Hinweis. Und ich denke, unsere Podcast-Reihe richtet sich ja auch an Führungskräfte. Wir werden in einer weiteren Folge dann auch noch auf das Thema zu sprechen kommen, was genau Führungskräfte machen können, wie Führungskräfte betroffene Personen gut unterstützen und vor allen Dingen auch gut schützen können, was ja zu dem Verantwortungsbereich von Führungskräften gehört. Und damit, denke ich, kommen wir für heute zu einem Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, liebe Annette, liebe Sabine, für dieses Gespräch. Und in der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Hinschauen gehen wir gemeinsam mit euch der Frage nach, ob sexuelle Belästigung, ob sexualisierte Gewalt ein Thema für Hochschulen an Hochschulen ist und was wir da als Hochschule unternehmen können. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Danke.